Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektiven auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. In unserer AG Bedingungsloses Grundeinkommen treffen sich Menschen mit Visionen. Wir alle haben uns irgendwann die eine Frage gestellt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich ein auskömmliches Grundeinkommen bedingungslos erhalten würde? Diese Frage und die Idee dahinter hat uns fasziniert. In diesem Podcast werden wir regelmäßig unterschiedliche Themen dazu darstellen. Du willst dich einmischen, mitreden, visionär wie auch realitätsnah? Dann bist du hier richtig. Es darf gerne auch kontrovers sein. Schön, dass du uns gefunden hast. Wir empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren und so keine Folge zu verpassen. Es grüßt dich die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau.
Schönen guten Abend an alle Zuhörer. Ich bin Christian Mayer von der Arbeitsgemeinschaft für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Hanau und ich begrüße heute Werner Retz. Hallo Werner.
Schönen guten Abend. Hallo Christian.
Der Werner ist Mitbegründer von ATTAC Deutschland und arbeitet dort im Schwerpunkt soziale Fragen. Er ist Aktivist, Autor und Referent. Aktivist unter anderem auch eben fürs bedingungslose Grundeinkommen. Er studierte politische Wissenschaften, Philosophie und Geschichte. Und ja, Werner, ich würde dann gleich mal einsteigen mit den Fragen. Also vielleicht mal zu dir noch mal ganz kurz. Also ich habe gesehen, du bist thematisch sehr vielseitig unterwegs. Also neben dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigst du dich auch mit Freihandel, Digitalisierung, Wachstumskritik, Krisenbewältigung. Da war die Frage, wie machst du das?
Ich habe im Prinzip ein hauptamtliches Aktivistenleben gelebt. Inzwischen bin ich auch in Rente, sodass ich eine Art von bedingungslosem Grundeinkommen habe, die es mir ermöglicht, viel Zeit für mein Engagement aufzubringen. Ich habe aber auch mein Berufsleben im Wesentlichen so gestaltet, dass ich mit wenig Zeit wenig Geld verdient habe und viel Zeit hatte für politisches Engagement. Ich habe mehr als eine übliche Vollzeitaufwand für politisches Engagement mein Leben lang aufgewandt. Und wenn man das dann einige Jahrzehnte lang tut, dann sammeln sich so ein paar Themen und ein paar Arbeitsbereiche an. Das kann man sicher als 25-Jähriger so noch nicht leisten, aber als über 60-Jähriger funktioniert es dann irgendwann.
Dann warst du ja sozusagen von deinem persönlichen Lebensstil her schon nah an der Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen, sage ich mal. Und da wäre jetzt die Frage, wie bist du im Laufe der Zeit zu diesem Thema gekommen? Wie bist du dem bedingungslosen Grundeinkommen begegnet?
Zum ersten Mal begegnet bin ich dem Grundeinkommen tatsächlich mit einer der ersten Debatten darüber, die es in Deutschland gab, Mitte der 80er Jahre, im Zusammenhang sowohl der ökologischen Frage wie der entstehenden stärkeren Problematik der Erwerbsarbeitslosigkeit. In dieser Zeit gab es vor allen Dingen im Umfeld der Grünen, wo ich mich damals auch aufgehalten habe, ohne Mitglied dort zu sein, eine Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen. Die Grünen haben damals das bedingungslose Grundeinkommen auch in ihrem Programm gehabt, Mitte der 80er Jahre. In Österreich entstand um die Zeit ein bis heute wegweisendes Buch zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, von Lieselotte Wohl genannt und anderen Autoren. Im Zusammenhang des Weltwirtschaftsgipfels 1985 in Birmingham gab es eine breite europäische Diskussion. Eine deutsche Bewegung war daran noch nicht beteiligt. Das habe ich erst später wahrgenommen, diese europäische Diskussion, ein paar Jahre später. Breite europäische Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Die Oppositionsbewegung gegen den Weltwirtschaftsgipfel in Birmingham 1985 war Bonn, hat ein Manifest für das bedingungslose Grundeinkommen verabschiedet. Und im Zusammenhang der Vorbereitung für den Bonner Gipfel 1985, ich bin ja aus Bonn und war an diesen Vorbereitungen beteiligt, haben wir auch dieses britische Manifest damals entdeckt. Also seit 1985 ist das bedingungslose Grundeinkommen mir ein Begriff. Politisch relevant wurde das 1999 mit dem Weltwirtschaftsgipfel in Köln. Dort haben wir bei dem Gegengipfel einen zentralen Schwerpunkt zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen gestaltet. Ich war selbst daran nicht beteiligt. Ich habe da andere Aufgaben gehabt, habe das nur passiv konsumiert, was andere Kollegen und Genossinnen damals organisiert haben. Aber seitdem, seit 1999, ist das bedingungslose Grundeinkommen noch ein aktives Thema meines politischen Engagements.
Warum setzt du dich dafür ein? Oder anders gefragt, warum ist das bedingungslose Grundeinkommen für dich ein wichtiges Thema? Also warum ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Da gibt es sehr viele Gründe, wobei die kann man sehr unterschiedlich gewichten. Für mich ist eigentlich der zentrale Punkt, ich bin gar nicht sicher, ob von Anfang an gewesen oder im Laufe der Zeit geworden. Aber in meiner Wahrnehmung ist der zentrale Punkt, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine Voraussetzung dazu ist, dass ich die Dinge tun kann, die ich besonders gut kann und besonders gerne mag. Mhm. Das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Voraussetzung dazu, um meine gesamte Kreativität und meine gesamte Produktivität auch tatsächlich leben zu können. Die Dinge, die ich freiwillig tue, die ich gerne tue, werde ich besser tun als die Dinge, die ich tun muss, aus ökonomischer Not oder aus äußerem Zwang. Das spielt da keine Rolle. Also das bedingungslose Grundeinkommen ist die Voraussetzung, um in Freiheit produktiv tätig zu sein.
Da kommt ja dann oft so dieses Gegenargument, dass unbeliebte Arbeiten dann nicht gemacht würden. Was ist mit dem Müllabfuhr oder was da meinetwegen alles gibt? So ein klassisches Gegenargument. Was würdest du dem entgegnen?
Ja, also erstens ist ein bedingungsloses Grundeinkommen ja nicht die Vorstellung einer Gesellschaft, in der es keine bezahlte Erwerbsarbeit mehr gäbe, sondern das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Sockeleinkommen, das es dir ermöglicht, phasenweise oder bei einem bescheidenen Lebensstil auch länger tatsächlich auf bezahlte Erwerbsarbeit zu verzichten, aber in einer dir als Individuum. Aber in einer Gesellschaft mit bedingungslosem Grundeinkommen wird Erwerbsarbeit bestehen bleiben. Sollte es tatsächlich eine Situation geben, in der unbeliebte Tätigkeiten nicht mehr getan werden, du nennst die Müllabfuhr, da könnten wir uns ja eigentlich nur freuen. Wir könnten uns ja eigentlich nur freuen, wenn diese absolut widerliche, schlecht bezahlte, mies organisierte Arbeit des Müllwegmachens, andere Leute Müllwegmachens, nicht mehr getan werden müsste. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Einen ganz großen Teil des Mülls müsste man gar nicht erst machen. Dann müsste ihn doch niemand wegmachen. Also die ökologische Frage und überhaupt, wie sinnvoll sind denn Arbeiten? Ist es sinnvoll, dass wir eine Gesellschaft so organisieren, dass da jede Menge Müll anfällt, den dann andere Leute für uns wegmachen müssen? Das ist ja eine ernsthafte Frage, auch jenseits des bedingungslosen Grundeinkommens. Das Grundeinkommen bringt also die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Arbeiten aufs Tableau. Der andere Punkt, mit dem ich angefangen hatte und ihn dann nicht zu Ende geführt, sondern mich selbst unterbrochen habe, ist, aber wenn solche Dinge nicht getan werden, aber getan werden müssen, wenn man sie nicht einfach abschaffen kann, dann muss man sie besser bezahlen. Und dann werden sie getan. Und der dritte Punkt, und das ist der entscheidende. Grundsätzlich ist die Idee, dass Arbeiten, Tätigkeiten nur getan würden, wenn Menschen dafür bezahlt werden, eine Idee von weißen Männern. Alle anderen Menschen auf der Welt wissen, dass das Quatsch ist. Dass Dinge getan werden, weil Menschen einsehen, dass sie getan werden müssen. Die Menschheit gäbe es nicht, wenn nicht Dinge getan worden wären, von denen Menschen einsehen, dass sie getan werden müssen. Frauen überall auf der Welt wissen das heute mit völliger Selbstverständlichkeit immer noch. Aber auch ganz viele andere Dinge, ganz viele andere Menschen. Die Mehrheit der Dinge, die getan werden, auf der Welt wird nicht bezahlt. Auch in unserer Gesellschaft wird die Mehrheit der notwendigen Tätigkeiten nicht bezahlt. Das Statistische Bundesamt erhebt alle paar Jahre, leider nur alle paar Jahre, Daten darüber, ein wie hoher Anteil der vom Statistischen Bundesamt für gesellschaftlich notwendig gehaltenen Tätigkeiten in bezahlter Erwerbsarbeit getan wird und in nicht bezahlter Tätigkeit erledigt wird. Und seit Jahren ist die Zahl relativ stabil, dass etwa 60% der notwendigen Tätigkeiten nicht bezahlt werden und etwa 40% bezahlt werden. Dabei werden ganz viele Dinge, also was wir beide hier jetzt machen, einen Podcast zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, also zur Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Solche Dinge rechnet das Statistische Bundesamt nicht unter die Notwendigen, obwohl die auch eine Art von Notwendigkeit haben. Also die Vorstellung, Dinge würden getan, weil man bezahlt wird, ist die Vorstellung von Leuten, die für ihre Arbeiten bezahlt werden. Die Mehrheit der Menschen wird für ihre Arbeiten nicht bezahlt und tut die Dinge, weil sie Spaß dran haben, weil sie Lust dazu haben, weil die Dinge Spaß, weil die Dinge Freude machen und Befriedigung geben oder weil sie einsehen, dass sie notwendig sind, obwohl sie keinen Spaß machen.
Das ist allerdings jetzt, ich wollte auf diesen Punkt der Notwendigkeit nochmal kommen. Also zum Einstieg hast du gesagt, ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht die Freiheit zu tun, was man gern tut und dadurch die Produktivität erhöht. Jetzt hat man aber auch diese notwendigen Tätigkeiten. Warum werden die eigentlich getan, wenn sie nicht bezahlt werden? Also man sieht ein, dass es notwendig ist, möchte aber eigentlich gar nicht. Oder wie habe ich das zu verstehen?
Bleiben wir beim Thema Müll. Ich sagte, einen großen Teil des Mülls muss man gar nicht machen. Nehmen wir mal an, das wird gesellschaftlich eingesehen und wir stellen unsere Produktions- und Konsumptionsweise so um, dass ein großer Teil des Mülls entfällt. Ein verbleibender Teil wird dann weggemacht, wenn man die Menschen besser bezahlt und die Arbeitsbedingungen verbessert. Nehmen wir an, auch das passiert gesellschaftlich. Und dann bleibt ein Rest von Müll übrig. Mhm. Den kann man liegen lassen, bis er irgendjemandem stinkt. Mhm. Der macht ihn dann weg, obwohl er keine Lust dazu hat.
Ja.
Heute in unserer Gesellschaft sind das in der Regel Frauen, die das dann tun. Gleichzeitig, also das ist so der eine Weg. Der führt aber an einen Punkt, Antje Schrupp weist darauf immer hin, der führt an einen Punkt, wo man mit dieser Logik nicht mehr weiterkommt. Mhm. Man kann den Müll liegen lassen, bis er einem stinkt. Das Baby, das in seinem Erbrochenen liegt, kannst du nicht liegen lassen, bis es dir stinkt, sondern darum musst du dich kümmern. Und das ist der Punkt mit dem Einsehen, von dem ich rede. Da sieht jeder, fast jeder Mensch, dass das notwendig ist und wird es tun. Wenn, wie bei mir jetzt vor ein paar Tagen, ich zum Supermarkt einkaufen gehe und mein Fahrrad anschließe und aus dem Augenwinkel sehe, dass eine junge Frau kollabiert und dann auf dem Parkplatz liegt, dann stehen da nicht alle rum und überlegen, wer dafür wohl zuständig ist und wer dafür wohl bezahlt wird, sondern in der Situation haben sich sofort Menschen gekümmert, sofort jemand, natürlich auch den Notarzt gerufen, der dafür zuständig ist. Selbstverständlich geht es nicht darum, dass alles ehrenamtlich erledigt werden soll, aber es kümmern sich Leute. Mhm. Sobald eine Situation eintritt, von der erkennbar ist, die muss gelöst werden, dann finden sich Menschen, die diese Situation versuchen zu lösen.
Ich würde gerne nochmal auf einen interessanten Punkt kommen, den du auch gestreift hast, und zwar das hängt auch ein bisschen mit der Notwendigkeit zusammen, im Zusammenhang mit diesem Müllabfuhrbeispiel, dass das ja auch so eine transformative Energie freisetzen könnte. Wir würden dann uns stärker fragen, ob wir richtig konsumieren, ob wir richtig produzieren und so weiter. Würdest du das bedingungslose Grundeinkommen, wir reden ja heute viel über Transformation und nötige Transformation in der Gesellschaft, würdest du das bedingungslose Grundeinkommen da als einen wichtigen Baustein betrachten für so eine Transformation?
Ja, wahrscheinlich sogar für den wichtigsten. Wobei man in diesen Prioritätensetzungen natürlich immer streiten kann, das ist ja völlig klar. Wir kommen, das hat ja die Entwicklung der letzten Jahrzehnte sehr deutlich gezeigt, aber ganz besonders deutlich jetzt nochmal die Flutkatastrophe vor ein paar Wochen hier bei uns in der Region. Wir kommen an einer ökologischen Transformation der Gesellschaft nicht vorbei. Entweder werden wir das politisch bewusst gestalten oder es wird katastrophisch über uns hereinbrechen, wie das an der Ahr geschehen ist. Aber diese ökologische Transformation wird es geben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Nicht irgendwann im nächsten Jahrhundert, sondern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird es diese Transformation geben. Wenn wir sie bewusst gestalten wollen, dann heißt das, dass wir den Menschen erklären müssen, dass es eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten des bisherigen Lebens so nicht mehr geben wird und dass es eine ganze Reihe von Tätigkeiten, bezahlten Tätigkeiten, die es bisher gab, so nicht mehr geben wird. Dann werden Jobs in großem Ausmaß wegfallen. Dann wird es noch genug zu tun geben. Also es geht nicht darum, dass uns dann die Arbeit ausginge. Das ist Quatsch. Arbeit wird es genug geben. Aber Menschen werden sich umstellen müssen, sowohl in ihren bezahlten Tätigkeiten wie in ihren unbezahlten Tätigkeiten, wie in ihrem Lebensstil. Das macht Menschen Angst. Das macht auch mir Angst, wenn ich jetzt nicht auf die 70 zuginge und davon ausgehen könnte, dass ich nicht mehr allzu viele Jahrzehnte mit diesem Prozess konfrontiert sein werde, dann würde es mir wahrscheinlich noch mehr Angst machen, als es mir das jetzt schon tut. Da habe ich jedes Verständnis für. Wenn jetzt aber die Menschen gleichzeitig in der Situation sind, dass ihr Einkommen von ihrem jetzigen Job, ihrer jetzigen Erwerbstätigkeit abhängt, und ich ihnen nicht zeige, von was sie denn sonst ökonomisch leben sollen, dann werden sie diese Arbeitsplätze, die sie jetzt haben, verteidigen. Das werden einige sowieso tun, weil sie daran hängen, weil sie die Arbeit mögen, weil sie das sinnvoll finden, was sie da tun. Völlig klar. Aber auch die unsinnigsten und ökologisch schädlichsten Arbeitsplätze werden von den Menschen verteidigt werden, wenn man ihnen keine ökonomische Alternative bietet. Und ich denke, das bedingungslose Grundeinkommen löst zwar nicht alle ökonomischen Probleme der Menschen, die neue Jobs finden müssen. Das ist klar. Es schafft aber eine gesellschaftliche Situation, in der alle wissen, es fällt niemand komplett durch den Rost. Jede und jeder ist ökonomisch abgesichert. Es wird niemand ökonomisch ins Nichts fallen. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung dazu, dass wir überhaupt eine demokratische Debatte darüber führen können, wie wollen wir denn eigentlich leben? Was sind die Güter und Dienstleistungen, die wir wirklich brauchen in einer neuen, zukünftigen, ökologisch sinnvollen Gesellschaft? Was sind die Güter und Dienstleistungen, die notwendig sind, jetzt anders geschrieben, die notwenden, nicht notwendig im Sinne, dass sie unbedingt getan werden müssen, sondern die notwendenden Tätigkeiten? Und diese gesamte demokratische Diskussion ist ohnehin schwer genug. Wir sehen das gegenwärtig, wie durch die Corona-Pandemie die gesellschaftliche Diskussion in alle möglichen Richtungen hin und in alle verrückten Ideen hin ausfranst und die Debatte immer schwieriger in einer Weise konstruktiv zu führen ist, dass man da eine Perspektive drin sieht. Das wird, wenn der gesellschaftliche Umbau noch tiefgreifender wird, noch schwieriger und noch komplizierter werden. Und wenn dann die Menschen diese Debatte auch noch mit ökonomischer Existenzangst führen müssen, glaube ich, ist sie rational überhaupt nicht mehr zu fassen. Deshalb halte ich das bedingungslose Grundeinkommen für eine absolute Voraussetzung, um überhaupt eine Perspektive auf eine demokratische, sozial-ökologische Transformation zu haben.
Also diese nötigen Transformationen betreffen ja Krisen und Veränderungen, die weltweit stattfinden. Also die Klimakrise, ich nenne jetzt auch mal die Digitalisierung als so eine technologische Transformation. Wäre dann das bedingungslose Grundeinkommen weltweit nötig oder ist da auch ein Weg hin denkbar, wo einzelne Länder anfangen und sich das dann langsam ausweitet? Wie stellst du das vor?
Das ist eine Oder-Frage, auf die ich auf beide Seiten des Oders Ja sage. Die weltweite Perspektive auf das bedingungslose Grundeinkommen ist aus praktischen Gründen notwendig. Das ist völlig richtig, was du da angedeutet hast. Es ist ja so, dass wenn man ein Grundeinkommen in einem Land einführen würde, ein umfassendes Grundeinkommen mit hoher monetärer Absicherung und so weiter, dann würde das natürlich eine gewisse Attraktion sein. Ich halte nicht viel in der gesamten Migrations- und anderen Debatten von dem Ansatz von Push und Pull, also dass die Menschen von hier nach dort gehen, weil es Anreize dafür gibt. Ich glaube, Menschen verlassen ihre Heimat, nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern da muss schon mehr passieren, als dass irgendwo anders irgendein Anreiz, ein ökonomischer Anreiz geschaffen wird. Aber es wäre auch naiv zu sagen, diese Faktoren spielen überhaupt keine Rolle. Und in einer Welt, in der Armut sowohl die Welt teilt, wie die Gesellschaften innerhalb der Länder teilt, in einer solchen Welt wäre natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen in einem Land eine Attraktion, bei der Menschen sich überlegen, wie kann ich in den Genuss dessen kommen. Schon aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Grundeinkommensdiskussion von vornherein als globale zu denken und zu führen. Mhm. Aber es gibt einen zwingenden menschenrechtlichen Grund dafür. Es kann nicht sein, dass man ein Menschenrecht auf ein gutes Leben postuliert, und das tut die Grundeinkommensbewegung ja. Da haben wir jetzt noch nicht ausführlich drüber gesprochen, ich habe das nur gestreift. Mhm. Aber ein bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich nicht nur dadurch begründet, dass es pragmatische Gründe dafür gibt, sondern auch dadurch, dass Menschen alleine, weil es sie gibt, das Recht dazu haben, auf ein vernünftiges Leben führen zu können. Man muss sich ein menschenwürdiges Leben nicht verdienen, sondern das menschenwürdige Leben steht dem Menschen zu, weil er ein Mensch ist. Und wenn man einen solchen Ansatz vertritt, dann kann man nicht hingehen und sagen, in dem einen Land machen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, möglichst in den Reichen, und in den anderen sollen die Leute gucken, wo sie bleiben. Hm. Sondern dann muss man das als eine weltweite Gerechtigkeitsdebatte führen. Insofern hat es sowohl aus grundsätzlichen wie aus pragmatischen Gründen, ist es ein richtiger Ansatz, das Grundeinkommen als ein globales Projekt zu denken. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich Möglichkeiten und muss es Möglichkeiten geben, in einzelnen Ländern damit anzufangen. Weil die Vorstellung, dass man das Grundeinkommen weltweit auf einen Schlag in allen Ländern einführen könnte, ist natürlich eine naive Vorstellung. Das wird so nie passieren. Die reale Entwicklung ist immer eine sprunghafte, eine wechselhafte, die mal hier und mal dort einen Schritt nach vorne geht und dort auch mal wieder einen Schritt zurückfällt und dafür an anderer Stelle zwei Schritte nach vorne geht. Das ist in allen politischen Entwicklungen so gewesen und das wird auch bei der Grundeinkommenseinführung nicht anders sein. Deshalb muss es Schritte geben, die einzelne Länder gehen können. Da haben wir in den letzten Jahren in der Diskussion auch eine ganze Reihe solcher Schritte identifiziert. Für die arm gemachten Länder auf der Welt ist ein ganz wesentliches Instrument das, was man im Englischen Basic Food Income nennt, also Mindesteinkommen gegen den Hunger. Das heißt, kleinste Zahlungen, die zumindest dazu führen, dass die Menschen sich satt essen können. Da gibt es viele Experimente, die weltweit gemacht worden sind, in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Zuschnitt, die alle zeigen, dass solche Strukturen, solche Instrumente funktionieren können und sehr effektiv sind. Was unsere Länder betrifft, also die frühindustrialisierten kapitalistischen Länder, gibt es ebenfalls eine ganze Reihe an Vorschlägen, zum Teil auch realisierte Vorschläge. Wir haben in den Niederlanden zum Beispiel, in einigen anderen Ländern auch, aber in den Niederlanden ist es besonders spannend, eine Mindestrente, die alle Menschen in den Niederlanden ab 65 Jahre beziehen können. Wenn sie 50 Jahre in den Niederlanden gelebt haben, kriegen sie sie komplett. Wenn sie kürzer in den Niederlanden gelebt haben, kriegen sie den entsprechenden Anteil, also pro Jahr Lebenszeit in den Niederlanden 2%. Diese Mindestrente liegt bei Individuen bei 70% des Mindestlohns, der dort armutsverhindernd ist, anders als in Deutschland. Bei Paaren bei jeweils 50% des Mindestlohns, also ein Paar über 65 mit 50 Jahre Lebenszeit in den Niederlanden erhält einen kompletten Mindestlohn. Das würde als einziges Einkommen dieses Paar nicht nur an der Obergrenze, also knapp unter der Armutsgrenze halten, aber da die meistens ja noch irgendwelche anderen Einkommen haben, wenn die auch noch so gering sind, ist das Problem der Altersarmut in den Niederlanden sehr viel weniger virulent als in Deutschland oder anderen Ländern. Also das ist so ein Teilelement eines Grundeinkommens, eine Altersmindestsicherung.
Es gibt auch Vorschläge, dass man Berufsgruppen mit einer Art Grundeinkommen bedenkt, also Landwirte zum Beispiel.
Auch das ist eine Debatte, die sehr stark geführt wird, genau. Die Landwirte selber wehren sich ein bisschen dagegen. Ich kenne die Diskussion deshalb etwas, weil meine Schwester Bauernhof lange geführt hat, im Moment verpachtet, aber selber da noch wohnt und die Folgeprodukte, also die Milch und das Fleisch des Bauernhofs, nach wie vor selber verarbeitet in einem Restaurant, einer Käserei und einer Schlachterei. Also es ist nach wie vor eine integrierte Einheit, dieser Hof mit der Verarbeitung der Folgeprodukte. Deshalb kenne ich die Diskussion ein bisschen. Die Landwirte wehren sich dagegen. Tatsächlich ist es aber so, dass innerhalb der Europäischen Union das landwirtschaftliche Einkommen zu weit über 50% von staatlichen Entscheidungen und staatlichen Zahlungen abhängt. Mhm. Also EU-Mittel, die entsprechend verteilt werden und nicht aus der agrarischen Tätigkeit, aus der bäuerlichen Tätigkeit entsteht, sondern aus staatlichen Strukturen entsteht. Also da haben wir im Prinzip schon eine Situation, wenn du die gesamte Gruppe der Landwirte in der EU nimmst, haben wir im Prinzip eine Situation, wo ein relevanter Teil des Einkommens staatlich vermittelt ist und nicht aus der eigenen Berufstätigkeit entsteht, obwohl für die Bäuerinnen und Bauern selbst der Schein existiert, es sei ihre Berufstätigkeit, die das Einkommen erwirtschaftet, ist es nur bedingt der Fall. Insofern ist das an der Stelle ökonomisch absolut naheliegend, dieses Geld, das bisher nach Fläche verteilt wird. Das heißt, je größer der Betrieb ist, in Deutschland sind das dann große Unternehmen. Dr. Oetker ist einer der größten Landbesitzer in Deutschland und erhält das entsprechende bäuerliche in Anführungszeichen Einkommen aus den EU-Geldern. Man könnte dieses Geld einfach pro Kopf der wirtschaftenden Bauern umverteilen. Das würde keinen Cent mehr kosten als bisher und würde die Kleinbauern extrem besser absichern als bisher, damit auch ökologisch Vorteile schaffen, weil die Großbetriebe nicht mehr so stark gefördert würden. Also da steckt dann ein riesiges Potenzial drin. Es wird aber politisch von den Begünstigten nicht gewollt. Deshalb ist es an der Stelle eine schwierige Debatte. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, wie das von der ökonomischen Seite her relativ problemlos zu machen wäre.
Ich wollte mal noch mal kurz ein bisschen einen Themensprung machen. Und zwar hin zur Wachstumskritik, mit der du dich ja auch beschäftigst. Also Kapitalismus, Wachstumskritik. Wie hängen diese Themen mit dem BGE zusammen aus deiner Sicht?
Ja, das ist immer eine ganz spannende Frage. Wir hatten bei ATTAC einen Kollegen, der lange auch bundesweit in den Gremien aktiv war, ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten. Ich nenne den Namen jetzt nicht, das spielt doch keine Rolle. Der hat mal den schönen Satz gesagt, es spricht nichts gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es nur nicht zu hoch ist. Weil er einen Zusammenhang herstellte zwischen Geld haben und konsumieren und damit auch konsumieren von unsinnigen, ökologisch schädlichen Dingen. Dieser Zusammenhang ist auf den ersten Blick auch unbestreitbar. Den gibt es. Und es ist auch sehr stark zu vermuten, wissen tut man das immer erst hinterher, aber es ist sehr stark zu vermuten, dass wenn man den Armen deutlich mehr Geld geben würde, als sie jetzt zur Verfügung haben, die erstmal hingehen würden und dieses Geld in den Konsum stecken würden und doch nicht notwendigerweise in den Konsum von ökologisch sinnvollen Dingen, sondern eher von Dingen, wo sie das Gefühl haben, da sind sie bisher in dieser Gesellschaft zu kurz mitgekommen. Davon muss man ausgehen, dass das die Entwicklung wäre. Insofern entstünde an dieser Stelle tatsächlich eine gewisse Verstärkung der ohnehin vorhandenen ökologisch schädlichen Effekte. Auf der anderen Seite ist dieses Geld ja vorher irgendwo gewesen. Dieses Geld, was dann die Armen bekämen, wenn man ein Grundeinkommen einführt, fällt ja nicht vom Himmel, sondern das muss man ja irgendjemand anderen wegnehmen. Und der hat mit diesem Geld auch was gemacht. Und der hat in der Regel, wenn wir mal davon ausgehen, das Geld wird den Reichen weggenommen und ganz besonders den Superreichen weggenommen, dann hat der erstens auch ökologisch unsinnig konsumiert. Die Armen kaufen dann vielleicht ein paar mehr, um jetzt das allerschlimmste Vorurteil hervorzuholen. Die kaufen dann vielleicht ein bisschen mehr Bier und ein bisschen mehr Hamburger ein. Der Reiche hat Hochseejachten gekauft, ist mal schnell zum Einkaufen von Moskau nach Las Vegas geflogen, und um da eine halbe Stunde oder eine Stunde zu sein. Das ist ökologisch tausendmal schädlicher als das, was die Armen mit diesem Geld anrichten können. Und in noch wahrscheinlicherem Fall hat der Reiche mit seinem Geld spekuliert, die Finanzmärkte angeheizt, Profiterwartungen nach oben getrieben, den Durchlauf des Kapitals im Kapitalismus noch weiter verschnellert, den ganzen Prozess, das Casino immer noch weiter angeheizt und damit die ökologischen Effekte systematisch, die ökologisch schädlichen Effekte systematisch verstärkt. Meine These ist, alles Geld, das ich aus dem Investitionsfonds, also der Möglichkeit des Spekulierens, rausnehme und in den Konsumfonds, also in die Versorgung des täglichen Lebens stecke, mindert die ökologischen Schäden und verstärkt sie nicht, obwohl sie scheinbar auf der Ebene des Konsums zuzunehmen scheinen, oder sie nehmen vielleicht auch ein Stück weit zu, nehmen sie auf der Ebene der schädlichen Investitionen in viel, viel größerem Umfang ab. Also der Gesamteffekt ist diese Umverteilung von Reich zu Arm, von Investition zu Konsum, eine ökologisch sinnvolle Geschichte.
Mir fällt dazu bei dieser Umverteilung und anhand der Beispiele, die du genannt hast ein, dass das vielleicht so eine Art Verschiebung der Gestaltungsmöglichkeiten und der Gestaltungsmacht eine Rolle spielt. Also sozusagen, wenn jetzt die Großinvestoren das Casino immer weiter antreiben, dann tun die das, weil sie die Möglichkeit dazu haben.
So ist es.
Und wenn jetzt die kleinen Leute, sagen wir in Anführungsstrichen, freier sind durch ein Grundeinkommen, dann haben sie auch mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun, also Dinge zu verändern auch und zu gestalten.
Selbstverständlich. Es ist ja auch ein Punkt, das sind wir wieder bei der demokratischen Debatte von eben. Es ist ja auch ein Punkt, jemand, der ökonomisch am Rande der Existenzsicherung lebt, wird für ökologische Debatten, für Debatten der Gestaltung fernerer Zukünfte wenig Aufmerksamkeit haben. Er wird nicht keine haben, er wird diese Fragen auch nicht unwichtig finden. Aber die Sorgen des täglichen Überlebens stehen so eindeutig im Vordergrund. Ne? Was nützt es mir, wenn ich morgen in einer ökologisch guten Welt leben könnte, wenn ich heute verhungere? Die Sorgen des täglichen Überlebens stehen so im Vordergrund, dass ein Einlassen auf die ökologischen Fragen der Zukunft praktisch kaum möglich ist. Ob und in welchem Umfang Menschen, die ökonomisch abgesichert sind, sich dann auf die ökologischen Zukunftsfragen tatsächlich einlassen. Das kann man jetzt natürlich nicht prognostizieren. Das wird sich zeigen. Das bedingungslose Grundeinkommen schafft keine Gewissheiten. Das bedingungslose Grundeinkommen schafft Möglichkeiten. Und es schafft an dieser Stelle, wo wir jetzt im Gespräch sind, eben Möglichkeiten der demokratischen Debatte und der ökologischen Gestaltung. Ob die genutzt werden, das ist eine andere Frage mit und ohne Grundeinkommen. Wenn wir uns das jetzt wieder gestern im Deutschlandtrend prognostizierte Wahlverhalten angucken, dann muss man manchmal das Gefühl haben, es wird nicht viel gelernt aus den ökologischen Katastrophen der letzten Jahre und der letzten Wochen und Monate. Aber wie gesagt, ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe zumindest einen anderen Möglichkeitsrahmen dafür.
Also wenn man die aktuelle Debatte zum Beispiel zum Klimawandel anguckt, dann kommen ja schnell Argumente, ja, wer bezahlt das? Wird dann der Sprit teurer? Und es schwingt immer die Angst mit, dass die kleinen Leute sozusagen, wenn man diesen Jargon übernimmt, die Zeche bezahlen. Das scheint ja tatsächlich ein Hindernis für diese Akzeptanz zu sein.
Definitiv. Das ist ja auch die Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Wir haben ja genau diese Erfahrung jetzt, dieses ganze laufende Jahrhundert lang haben, also praktisch spätestens seit 1998, seit der ersten SPD-grünen Bundesregierung, haben wir diesen Umverteilungsprozess, diesen beschleunigten Umverteilungsprozess von unten nach oben, von arm zu reich, erlebt, also praktisch eine ganze Generation lang. Die jüngste politisch jetzt bewusste Generation hat nie etwas anderes erlebt als diesen Prozess. Sie hat nie einen Reformprozess erlebt, der tatsächlich zu einer Verbesserung der Lebenschancen der breiten Masse der Menschen geführt hat. Das ist eine Erfahrung, die tief im kollektiven Bewusstsein sitzt. Und wenn jetzt zum Beispiel die Grünen in ihrem Programm, bei der Linken ist das ja viel besser noch ausgearbeitet und auch mit deutlichen Zahlen unterlegt und konkreten Maßnahmen, aber wenn die Grünen jetzt abstrakt in ihrem Programm sagen, die höheren ökologischen Kosten wollen Sie über bestimmte Bepreisungen dann auch deutlich machen an den unterschiedlichen Stellen, das damit eingenommene Geld aber wieder an die Menschen in einer anderen Verteilung zurückgeben. Dann ist das von der Struktur her die Beschreibung eines notwendigen Vorgangs. Es glaubt Ihnen das aber niemand, weil Sie in den letzten über 20 Jahren an den verschiedensten Stellen die Möglichkeit gehabt hätten, das zu tun und es nicht getan haben. Und das ist ein Riesenproblem. Das wäre bei einer Grundeinkommensdiskussion völlig anders, weil da von vornherein völlig klar wäre, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Instrument, das alle Menschen tatsächlich erreicht und ist ein Instrument, sobald wir uns über eine Höhe geeinigt haben, von dem dann jeder absehen kann, ob das ihn besser stellt oder nicht.
Da gibt es aber jetzt auch von linker Seite oft Argumente gegen das Grundeinkommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Grundeinkommen als Antwort auf die Digitalisierung sieht, auf Wegautomatisierung von Jobs, sage ich mal, und dann sagt, dann gibt man den Leuten ein Grundeinkommen, dann wird das oft als Stilllegungsprämie tituliert. Also das ist ja eigentlich jetzt, das unterstellt ja sozusagen, dass die Menschen dann einfach nichts mehr tun. Also dieses Faulheitsargument steckt da eigentlich dahinter. Was würdest du dazu eigentlich sagen? Also ich meine, meines Wissens gibt es dazu jetzt nicht viele empirische Erkenntnisse, wie die Leute dann darauf reagieren. Aber was würdest du entgegenhalten? Also wir haben jetzt in unserer Debatte immer angenommen, dass die Menschen dann das tun, was sie gerne tun und eigentlich produktiver werden. Also was das Gegenteil von der Stilllegung wäre, also eigentlich eine Aktivierung.
Genau so würde ich es auch erwarten. Stilllegung, also es ist, man kann ganze Bücher drüber schreiben. Karl Reiter, Wiener Philosoph und Grundeinkommensaktivist, hat eines genau dazu geschrieben, vor ein paar Wochen erschienen beim Mandelbaum Verlag in Wien und Berlin. Kritik der linken Kritik am Grundeinkommen. Lohnt sich wirklich anzuschauen. Ab heute Nachmittag steht bei mir auf der Webseite eine Besprechung davon. Die kann man sich dann anschauen. Ich will es aber auf ein paar wenige Punkte beschränken. Also zum einen sind Menschen natürlich nicht Lebewesen, die darauf gepolt sind, nichts zu tun, sondern Menschen sind Lebewesen, die darauf gepolt sind, etwas zu tun, tätig zu sein, aktiv zu sein. Insofern ist die Annahme, Menschen würden, wenn sie ökonomisch abgesichert sind, stillgelegt werden, schon eine verräterische Annahme, wenn wir uns anschauen, was das denn im Konkreten heißt. Es kann nicht heißen, dass die dann gar nichts mehr tun würden. Es sei denn, dieses ganz alberne sozialrassistische Ressentiment, dann legen die sich auf die Couch, trinken Bier und gucken Pornos. Aber damit müssen wir uns nicht ernsthaft beschäftigen. Das ist jenseits von Gut und Böse als solches. Was gemeint ist mit dieser Stilllegungsprämie ist, es könnte sein, dass Menschen dann sich der kapitalistischen Lohnarbeit verweigern würden und nur noch das tun, was sie selber wollen und für sinnvoll halten. Und das könnte tatsächlich sein. Und ich fände das gut, wenn das so wäre. Ja. Ich fände das höchst erfreulich, wenn das bedingungslose Grundeinkommen so wirken würde, dass es den Zwang, dich um jeden Preis an deine Arbeitskraft, um jeden Preis an welchen Kapitalisten noch immer verkaufen zu müssen, mindert. Es würde ihn ja nicht völlig aufheben. Es würde ihn mindern. Ich fände das eine höchst erfreuliche Entwicklung, wenn die Lohnarbeit auf diese Art und Weise in Frage gestellt wird. Es ist ja nicht so, auch das steckt hinter einem solchen Argument ja immer, die Annahme, dass die Produktivität dieser Gesellschaft ausschließlich in der bezahlten Erwerbsarbeit stattfinden würde, ist ja eine unsinnige Annahme. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Die ganze Gesellschaft ist produktiv und nicht nur die Menschen in der Erwerbsarbeit, die dort mehr oder weniger sinnvolle Dinge herstellen, sondern gesamte Produktivität einer Gesellschaft kann nur funktionieren durch alle Tätigkeiten, die in einer Gesellschaft notwendig sind und gemacht werden. Und jemand, der sich der Erwerbsarbeit entzieht und andere sinnvolle Dinge tut, ist nicht unproduktiv. Und lebt doch nicht auf Kosten anderer, sondern beteiligt sich an anderer Stelle an der gesellschaftlichen Produktivität. Und sollten wir an den Punkt kommen, dass tatsächlich bestimmte Tätigkeiten, die notwendig sind und nur in Erwerbsarbeit getan werden können, nicht mehr getan werden, da waren wir schon am Anfang unseres Gesprächs, dann muss man die eben besser bezahlen. Dann werden sie getan. Es gibt also an dieser Stelle eigentlich nichts anderes als zu sehen, dass das Argument mit der Stilllegungsprämie einen ganz anderen Zweck hat, als den, den es vorgibt. Das Argument kommt in einem Gewand daher, dass es vorgibt, Wir haben Sorge um die Menschen, die durch ein Grundeinkommen aus der gesellschaftlichen Teilhabe herausgedrängt. Tatsächlich würde das Grundeinkommen die Menschen aber nicht aus der gesellschaftlichen Teilhabe herausdrängen, sondern ihnen die Möglichkeit geben, aus der Lohnarbeit auszusteigen. Mhm. Diese sogenannten linken Kritiker verteidigen hier die Beteiligung an der Lohnarbeit. Die verteidigen im Endergebnis Zwangsarbeit.
Ja, da kommt dann ja oft der Begriff vom Recht an Arbeit in dem Zusammenhang. Also man sieht sozusagen, man fordert im Gegenteil eigentlich ein Recht darauf, Erwerbsarbeit machen zu dürfen.
Ja, das finde ich auch richtig. Wer Erwerbsarbeit machen will, soll Erwerbsarbeit machen dürfen. Das finde ich soweit völlig richtig. Deshalb finde ich die Fragen von Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsumverteilung, also Erwerbsarbeitsumverteilung, alle sinnvolle und richtige Fragen. Aber worum
vielleicht,
es geht...
Vielleicht habe ich das Argument auch falsch verstanden, in dem Sinne, dass jeder sozusagen einen Anspruch auf eine bezahlte Tätigkeit haben muss.
Ja, das finde ich auch durchaus nicht falsch. Worum es mir geht, ist, ob jeder diesem Anspruch auch nachkommen muss. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, ja, ja. Ne? Wer Erwerbsarbeit machen möchte, soll dazu die Möglichkeit haben. Das finde ich richtig. Ich finde an der Stelle alle Argumente, die auf Arbeitszeitverkürzung zielen und so weiter, die sagen, wer einen Erwerbsarbeitsplatz haben will, soll einen bekommen. Das finde ich alles richtig. Ich finde es aber falsch, wenn so getan wird, als wenn Menschen, die nicht bezahlte Erwerbsarbeit machen, Schmarotzer wären und auf Kosten anderer leben würden. Mm-hmm. Sondern wer keine bezahlte Erwerbsarbeit macht, macht andere gesellschaftlich notwendige, sinnvolle, produktive Tätigkeiten in aller Regel. Und die paar ganz wenigen, die sich an gar nichts Sinnvollem beteiligen. Also erstens gibt es die jetzt schon. Die sind nur meistens reich und nicht arm. Und zweitens ist das nicht, fände ich das aus moralischer Sicht gar nicht schrecklich schlimm, wenn auch ein paar Arme sich das leisten könnten. Aber in der Realität ist das doch eine winzig kleine Zahl von Menschen, die die Gesellschaft ganz offensichtlich aushält. In der Realität sucht doch jeder und jede nach irgendetwas Sinnvollem zu tun. Hm. Und wer erst mal ein halbes Jahr lang, auch nur 4 Wochen lang, gar nichts getan hat, ist doch froh, wenn er endlich wieder was tun darf und kann. Hm. Also die Angst, dass Menschen rausfallen würden aus allen gesellschaftlichen Zusammenhängen, nur weil sie aus der Erwerbsarbeit herausfallen, kann ich gesellschaftspolitisch überhaupt nicht nachvollziehen. Sie ist nur verständlich auf der Ebene, dass diese sogenannten linken Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens die kapitalistische Lohnarbeit verteidigen und davon ausgehen, dass die Beteiligung an der Lohnarbeit identisch sei mit der Beteiligung an der Gesellschaft. Und das halte ich nicht nur für einen Irrtum, sondern das halte ich für eine katastrophale falsche Einschätzung.
Ich wollte langsam zum Schluss kommen und wollte dir zum Schluss so eine perspektivische Frage stellen. Also wir leben ja auch in Zeiten, wo man sich jetzt nicht über große Änderungen in kurzer Zeit wundern würde. Wie siehst du es hinsichtlich des Grundeinkommens? Ich frage mal ganz glatt, wann kommt das Grundeinkommen?
Ja, das werde ich oft gefragt. Ich glaube, das kann man, wie alle Fragen in die Zukunft, natürlich nicht seriös beantworten, sondern da reden wir im Wesentlichen von Hoffnungen und Erwartungen. Ich glaube, dass wenn die gesellschaftliche Entwicklung einfach so weiter ihren Gang geht, das bedingungslose Grundeinkommen in einer umfassenden, vollständigen Form auf absehbare Zeit nicht kommen wird. Ich glaube nicht an einen Bundestagsbeschluss, der sagt, also jetzt wählen wir im September neuen Bundestag, die treten im November das erste Mal zusammen und beschließen, sie diskutieren über das Grundeinkommen und im Januar entscheiden sie, ab 1. Januar 2023 bekommen alle Deutschen ein Grundeinkommen. Das wird nicht passieren. Nicht nur nicht im Januar 2022, sondern nie. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ein Bundestag eine Kindergrundsicherung einführt, eine Altersrente wie in den Niederlanden einführt oder auch anders strukturiert vom Aufbau her, aber im Ergebnis dasselbe. Das Recht auf, 10 Jahre ein Sabbatjahr, wie es das in Dänemark mal gab, einführt. Das wären ja alles Elemente eines Grundeinkommens. Das wären auch kein Grundeinkommen, das wären aber Elemente davon. Das kann ich mir relativ kurzfristig vorstellen. Das ist eine Frage der politischen Mehrheiten in diesem Gremium und sonst nichts. Aber das kann man von heute auf morgen machen. Und bei bestimmten Konstellationen im Deutschen Bundestag, Kindergrundsicherung zum Beispiel, wäre innerhalb einer rot-rot-grünen Koalition ein naheliegendes Projekt, weil alle drei Parteien sich dazu bisher schon positiv geäußert haben.
Also wäre das eher so
ein... Das kann man sich vorstellen. Ein umfassendes bedingungsloses Grundeinkommen kann ich mir eigentlich nur in einer Krisensituation vorstellen. Also in einer Situation, wo katastrophale Ereignisse, das müssen nicht unbedingt Naturkatastrophen sein, das kann auch zum Beispiel eine neue Finanzkrise sein, die zu einem totalen Währungszusammenbruch führt. Ne? Weil wir können uns für Geld ja nur deshalb was kaufen, weil alle glauben, dass wir uns für Geld was kaufen können. Wenn dieser Glaube mal ausgesetzt würde, dann würden wir sehen, dass wir gestanztes Blech und bedrucktes Papier in der Tasche haben. Und man müsste sich das Ganze neu denken. Dann wäre in einer solchen Situation die Konstruktion eines bedingungslosen Grundeinkommens durchaus ein denkbarer Ausweg. Und eine solche Situation kann sehr schnell eintreten, von heute auf morgen. Von daher einerseits keine kurzfristige Einführungsperspektive bei normalem Gang der Dinge und sehr kurzfristige Einführungsperspektive bei gesellschaftlichen Brüchen.
Also doch Change by Disaster, wobei mir gerade gedacht
habe. Es muss nicht Desaster sein. Ein gesellschaftlicher Bruch kann ja auch entstehen. Also man hätte aus dieser Geschichte an der Erftzwist jetzt lernen können. Es sieht nicht so aus, als wenn das gelernt würde. Man hätte aus dem Beginn der Corona-Pandemie, da sah es mal eine Weile so aus, als würde es gelernt, lernen können, dass das Desaster so kurz bevorsteht, dass, um es zu vermeiden, wir ganz grundsätzlich etwas anders machen müssen. Diese Lehre ist in diesen Erfahrungen drin. Ob sie gezogen wird, ist eine andere Frage. Auch im realen Desaster sind Lehren drin, die nicht immer gezogen werden.
Also muss es noch dicker kommen auf...
Es braucht auch, ich glaube nicht, dass es eine Frage des größeren Elends ist, ob die in den Erfahrungen vorhandenen Lehren gezogen werden, sondern ich glaube, das ist eine Frage der Denkbereitschaft und des politischen Willens ist, ob die möglichen Schlüsse gezogen werden oder nicht.
Ich würde gerne ein bisschen optimistischer enden mit einem Vorschlag. Du hattest vorher so diese graduelle Einführung in verschiedenen Bereichen genannt. Also jetzt diese Altersrente oder dieses Recht auf Sabbatjahr. Also dass man so mehrere grundeinkommensähnliche Elemente nacheinander einführt und dass sich dadurch sozusagen die Baseline so ein bisschen verschiebt, dass es irgendwann nicht mehr kein großer Sprung mehr ist zu einem Grundeinkommen. Also so ein Übergang, könntest du dir das vorstellen?
Ja klar, der charmanteste Vorschlag dafür ist tatsächlich die Kindergrundsicherung. Also konkret in der deutschen politischen Debatte seit über 10 Jahren vorhanden, von vielen gesellschaftlichen Organisationen, auch einzelnen Gewerkschaften unterstützt. Auch wir unterstützen das als Attac sehr intensiv. Im Kern ganz knapp zusammengefasst, eine ökonomische Absicherung in einer Höhe, die aus unserer Sicht zu niedrig ist, die aber das Bundesverfassungsgericht tatsächliches Existenzminimum beziffert hat. Das ändert sich jedes Jahr, deshalb geht es nicht so sehr um die Zahlen. Diese Absicherung für alle unter 27-Jährigen, also für alle Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, bedingungslos, mit der Ausnahme, dass es steuerpflichtig bleibt. Das heißt, in den reichen Familien muss dieses Geld versteuert werden, was zur Refinanzierung beiträgt. In den Armen nicht. Die jungen Erwachsenen, die eigene Ansprüche darauf haben, bleiben mit dieser Kindergrundsicherung deutlich unter der Steuerpflicht, wenn sie nicht zusätzliche Einkommen haben. Gesamtfinanzierungsvolumen von den Protagonisten auf etwa 40 Milliarden Euro geschätzt, also ein machbares Projekt. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, das wird eingeführt, ich unterstelle jetzt mal keine ökologischen Katastrophen, sondern einen ganz normalen Gang der Dinge. Die ersten, die als Kinder mit dieser Grundsicherung aufgewachsen sind, werden 27 und dann soll die ihnen weggenommen werden. Ich freue mich auf diese gesellschaftliche Debatte.
Ja, okay, dann haben wir eine freudige Aussicht und damit würde ich gerne auch schließen. Also Werner, ich danke dir herzlich für das sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, dass auch die Zuhörer das interessant finden. Ja, und wünsche dir noch eine schöne Zeit.
Dankeschön.
Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ein Podcast für Menschen mit Vision. Podcast bgehanau@ekkw.de. So kannst du uns erreichen. Sende gerne eine Mail und abonniere diesen Podcast. Es grüßt die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau. Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir beenden jede Podcast-Folge mit einem Zitat von Voltaire, welches uns sehr wichtig ist. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Hier ist zu erkennen, was uns wichtig ist. Wir sind nicht immer einer Meinung mit unseren Interviewgästen. Aber wir sind froh, dass wir den demokratischen Diskurs gemeinsam gehen können. Deshalb gilt, die veröffentlichten Interviews geben die Meinung unserer Gesprächspartner wieder,